Radio. Aranka.
Na dann, herzlich willkommen zu unserer Aranka-Sendung, der Radiosendung der Gruppe Fels für eine linke Strömung aus Berlin. Hallo.
Hallo. Knapp ein Jahr ist es her, seitdem Flüchtlinge einen Fußmarsch von Würzburg nach Berlin gemacht haben und dann in Berlin-Kreuzberg am Oranienplatz ein Protestcamp aufgeschlagen haben, das jetzt immer noch da ist.
Denn auch wenn die Proteste von Geflüchteten und linken Unterstützerinnen und Unterstützern nichts Neues sind, so muss man doch sagen, hat sich die Qualität, hat sich die Dimension sehr stark verändert in letzter Zeit und deswegen haben wir uns das zum Thema gemacht.
Es gibt mehr Proteste und an mehreren Orten, an verschiedenen Orten in ganz Deutschland. Das nehmen wir zum Anlass, um über antirassistische Politik und Flüchtlingsproteste heute zu reden und haben dafür zwei Gäste eingeladen. Einerseits Bruno und andererseits Christian, beide von der AG Internationale Solidarität der Gruppe Fels. Und die AG ist sowohl im Bündnis gegen Lager an den Protesten in Berlin und darüber hinaus, Berlin-Brandenburg, beteiligt, als auch organisiert sie oder sozusagen ist sie beteiligt an einer Lagerinventur, im Rahmen derer in verschiedenen Flüchtlingssammelgemeinschaftsunterkünften in Berlin und Brandenburg die Lebensverhältnisse der Bewohnerinnen und Bewohnerinnen in den Blick genommen werden und sozusagen Möglichkeiten des Widerstands versucht wird auszuloten. Besprechen wir gleich nochmal, ob das sozusagen ich das so richtig zusammengefasst habe. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Danke.
Hallo, und moderieren werden heute wir, Christian und ich, Berit. Hallo. Und dann haben wir an der Technik den Tim.
Hallo.
Hallo. Ganz neu dabei. Die erste Sendung ohne Unterstützung heute bei uns hier im Studio. Genau. Super.
Ja, starten wir gleich mit der ersten Musik.
Ja, und da habe ich mitgebracht Bandista, ein Musikkollektiv aus Istanbul, die seit 2006 unterwegs sind, ganz viele Musikstile mixen und das Lied heißt Heimatlos.
Strasbourg.
Ja, No Border, No Nation, Stop Deportation. Hier zu einer neuen Sendung von Radio Anka, der Radiosendung der Gruppe Fels. Und wir sprechen heute über Flüchtlingsproteste und antirassistische Politik. Zu Gast ist Bruno hier. Bruno, du hast selber 7 Jahre... Nee, genau, ich wollte was anderes fragen, jetzt komme ich durcheinander. Du bist Bewegungsarbeiter der Bewegungsstiftung, kriegst einen Teil deines Geldes sozusagen für den Aktivismus und bist schon lange in verschiedenen, nein, okay, muss man gleich selber erklären, in verschiedenen Initiativen aktiv und unter anderem auch im Bündnis gegen Lager Berlin-Brandenburg und bei der Intersol AG der Gruppe Fels Internationale Solidarität. Zu den Protesten, die jetzt gerade stattfinden. Es gibt viele Demonstrationen, gab verschiedene Hungerstreiks, sogar Durststreiks in München zum Beispiel und in Berlin seit fast einem Jahr jetzt ein Camp am Oranienplatz. Kannst du kurz, kannst du erklären, was die Forderungen des Protestes sind? Auch wenn sich das natürlich jetzt nicht alles sozusagen über einen Kamm scheren lässt, gibt es da Kernforderungen, die man sozusagen herausstellen kann?
Ja, mein Name ist Bruno Ouattara, wie wir gesagt haben, und ich bin eine Bewegungsarbeiter, aber ich kriege kein Geld dafür. Okay. Ich kriege nur Geld für einen Unterstützer und eine Unterstützerin, mich Geld spende, und sonst kriege ich eine Bewegungsarbeiter verdient kein Geld. Ja, seit fast einem Jahr gab es eine so Protestmarsche vom Duisburg. Da war ein Iraner, der Mohammed Razepir heißt, selbst umgeparkt hat in Duisburg. Und damals hat dieser Protest angefangen, dann sind sie vom Duisburg bis nach Berlin marschiert. Ja, war verschiedene Aktionen in München, hast du gerade genannt, und Gabona, diese Hungerstreik hier in Brandenburg.
In Eisenhüttenstadt, oder?
Nee, nicht, hier in Berlin, Brandenburg. Ja, als sie gekommen sind. Ja. Sie haben einen Hungerstreik Brandenburg-Tor gemacht.
Genau.
Ja.
Brandenburger Tor im Winter, ne?
Genau, im Winter. Und sind die hier in Berlin gekommen. Ja, ich habe nicht mit ihm marschiert, weil ich in Berlin bleiben muss, für alle Infrastruktur zu organisieren, bevor sie kommen. Und habe ich nur vom Potsdam bis Berlin marschiert. Ja, ich war selbst ein Flüchtling. Ich bin in Deutschland, das war in 1997, hier in Deutschland gekommen, habe ich mein Asyl in Mecklenburg angetragen, Horst, in Bosheimburg. Dann 3 Monate später haben sie mich in Tramsiedlung transferiert. Tramsiedlung 2 liegt ungefähr 8 Kilometer zum einen Einkaufszentrum. Das heißt, man muss ungefähr 1 Stunde laufen, egal was zu kaufen.
Fährt ein Bus?
Fährt ein Bus, wenn aber ja, in Schulzeit fährt ein 2-mal am Tag, aber Wochenende nicht und Ferien auch nicht. Ich habe selbst mal erlebt, war Bauchschmerz gehabt, aber war kein Bus, muss ich 8 Kilometer laufen, danach ein Zug vom Parchim fahren, ungefähr 40 Kilometer, dann komm zurück, wie das Parchim Sozialamt, wie das Krankenschein zu holen, dann zurück 40 Kilometer, dann gehst du zum Arzt und danach 8 Kilometer zu Fuß heimzukommen.
Also das heißt sozusagen in dem Heim in Tramm, einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, den ich persönlich auch im Prinzip nicht kennen würde, wenn da nicht schon mal eine Demonstration gewesen wäre. Von da nach Parchim, anderen Ort auch total weit weg und dann wieder zurück, teilweise zu Fuß, nur um zum Arzt gehen zu können, richtig?
Ja, ist richtig so, wa? Arzt zu gehen oder egal was. Wir sind mitten im Wald. Hm. Wir haben keinen Nachbarn. Ich würde sagen, Nachbarn sind Tiere und Wildschweine, ne? Und zu Fuß 8 Kilometer, Wasser zu kaufen, Brötchen zu kaufen, egal was, muss mit zu Fuß in der Stadt gehen, laufen und ja, das heißt, 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück, da haben wir erlebt, ich habe das 7 Jahre erlebt. Ja.
Hm. Und eine Forderung des Flüchtlingsprotestes ist es ja auch die Unterbringung in Wohnungen, sozusagen raus aus der Isolation, aus den Heimen, aus den, ich glaube, das in Tramm wurde ja auch, oder auch andere Dschungelheim genannt, auch aus den Heimen im Wald, die weit weg sind, abgeschlossen von der öffentlichen Infrastruktur. Was gibt es sonst noch für Forderungen, die da so?
Ja, wir haben 3 Forderungen. Eine ist Isolation abschaffen. Hm. Isolation bringt Leute im Heim um. Ne? Leute stehen auf morgen, nee, sie kann nicht rausgehen. Sie haben erst einmal Angst vor der Bevölkerung, wie die Propaganda dort, ne, wie das Politiker-Propaganda, die Flüchtlinge sind scheiße, die Flüchtlinge nehmen ihre Arbeiten. Aber welche Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten? Ja, denn die Leute, die Flüchtlinge haben Angst rauszugehen. Ich bin 2 Mal in Parchim angegriffen worden, paar die Nazis, aber wir sind in Gericht gegangen. Was sagt der Gericht sagt, ja, sie haben getrunken, sie haben gerochen, sie wissen, was ich tue. Sie haben meine Brille sogar kaputt gemacht. Hm. Sie haben mich verlässt. Ja, Leute haben Angst, rauszukommen, zu gehen, zu spazieren, zu gehen. Diese Isolation abschaffen ist weiter Residenzpflicht. Dürfen nicht in diesen Ort verlassen. Wenn wir in dieser Zeit am Bahnhof kommen, steht schon Polizei um. Hallo, Ausweis bitte. Kann man es nicht in diesen Ort nicht verlassen. Ein dritte ist Deportationen. Leute, Polizei kommen 4 Uhr morgen, 2 Uhr morgen, Mitternacht. Und dann holen Leute ab, ohne ihr Gepäck zu packen und so. Dann nehmen sie im Flughafen und dann schieben sie ab. Und damals, da habe jede Nacht, alle Angst, ne? Heute Nacht, was kann passieren? Vielleicht kommt die Polizei heute Morgen oder Mitternacht jemand abholen. Ne? Dass alle haben Angst in dieser Zeit. Nicht in dieser Zeit, bis jetzt, es gibt noch. Ne? Und kann man nicht wissen, morgen was passieren kann. Hm. Jeder denkt, oh, vielleicht morgen bin ich dran. Und der macht total Leute Angst in den Heimen.
Also das heißt, die Leute kommen mit der Fluchterfahrung her, haben oft wahrscheinlich Traumatisierungen, andere Sachen erlebt und werden dann in so einem Heim relativ, also sehr isoliert und mit vielen anderen Leuten. Und du hast gesagt, du warst 7 Jahre
ja.
In dem Heim?
Ja, ich war 7 Jahre, habe ich gesagt. Für mich, ich bin vom Ghana in Deutschland geflogen, aber es gibt viele Leute, 3, 6 Monate unterwegs sind. Sie sind mehr traumatisiert. Sie kommen traumatisiert und dann stecken sie direkt in Lager. Das heißt, es gibt an diese Traumatisierungssysteme. Ne? Die Person ist schon traumatisiert in Deutschland gekommen. Ich sage, ah, jetzt bin ich, ich habe mein Ziel erreicht. Und wo finden sie sich? Sie finden sich in ein Ort, wo man nicht leben kann. Denn sie sind auch nochmal traumatisiert. Hm. Meisten, die ich kenne, ich stehe auf morgen und guck mal an, da geh mal schlafen, die meisten, oh, was können sie machen? Vielleicht trinken, alkoholisieren und was zu vergessen.
Ja, und jetzt seit, sagen wir seit gut 1,5 Jahren, also seit Anfang des Jahres, was du beschrieben hattest, dass sich in Würzburg der iranische Flüchtling selbst umgebracht hat, ist ja so, dass viele Flüchtlinge und oder Geflohene, könnte man auch sagen, dass sie sozusagen eine andere Wahl ergreifen. Ne? Nicht nur verzweifeln in den Camps, sondern losgehen und Aktionen machen. Es gibt viele verschiedene Orte. Hast du das Gefühl, das ist jetzt sozusagen der neue Weg, sich mit dieser Verzweiflung, mit dieser schlechten Situation umzugehen?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber Flüchtlinge selbst haben, sie vertrauen sich selbst nicht. Sie haben Angst vor dieser Repression von Behörden. Meisten machen das, aber meisten denken, nee, wenn ich in Ruhe bin, wenn ich mit Polizei nichts zu tun habe, dann bin ich ein guter Flüchtling. Und wenn ich im Lager, jede Lager gehe, sage, ja, Leute, es gibt keinen guten Flüchtling oder schlechten Flüchtling. Ihr seid genauso. Du, wenn du das Politische machst, kämpfe oder die nicht kämpfe, am Tag, wenn du würde abschieben, du würdest abschieben. Es gibt keine guten Flüchtlinge oder schlechte Flüchtlinge. Sie sollen sich aufstehen und ihre Recht zu kämpfen. Ja, meisten machen das nicht. Ich selbst habe das gemacht. Ich war 1997, ich kenne das nicht. Als erste Mal No Border bei uns gekommen sind, habe ich gesagt, haben wir nie gesehen, gehabt in Tram. Als erste Mal gekommen sind, sage, okay, ja, warum nicht? Gehen wir raus. Draußen, dann haben wir angefangen, Leute heim zu mobilisieren und fahren wir irgendwo zu treffen und so.
Also das heißt, 97 kam oder ein bisschen später kam das erstmal die No-Border-Leute bei dir an. Du dachtest, wer sind die denn? Dann irgendwann sozusagen hast du dich ihnen angeschlossen und jetzt fährst du selber auch mit anderen Leuten in die Heime, in Eisenhüttenstadt zum Beispiel, oder? Das ist ja, was ihr mit der Lagerinventur macht. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren.
Ja, ich fahre nicht nur aus der Stadt. Ich fahre mit verschiedenen Heimen hier in Deutschland, in Brandenburg, sowie in Mecklenburg. Ich war letztes Mal in Paschen gewesen. Ich war in Hohleipisch, Henningdorf, Seftenberg. Ich war
verschiedene Weltstädte Lager kennt hier. Jeder in Deutschland.
ich kenne verschiedene, viele Lager hier in Brandenburg und ganz Deutschland. Ja, für mich zu geben und die Leute mit den Leuten reden. Ich finde, Leute, man soll das tun. Wenn ihr zum Leute gehen, ihm zu hören, dann haben sie ein Vertrauen. Ne? Sag mal, ich habe einen Traum damals, ich war unterwegs und dann ein alter Mann weiß, grüßt mich an, ich war total kaputt. Nur diese Grüße habe ich gesagt, ey Bruno, du bist nicht alleine. Das würde Leute sagen, manchmal gehst du um diese Leute, sprich mit ihm, manchmal bekommen sie Selbstvertrauen. Wenn sie allein sind, ist ein bisschen schwierig. Und deshalb gehe ich manchmal hin, rede mit den Leuten, welche Probleme kann ich hören oder mit ihm teilen oder was zu ihm sagen oder empfehlen. Das mache ich auch.
Also das heißt, einerseits für die Leute da sein und andererseits also Gespräche führen und sozusagen das, was ja in der Isolation in den Lagern genau verloren geht, ne, dass man auch das Gefühl hat, okay, da gibt es noch Leute, die sich für einen auch interessieren. Und andererseits aber auch deutlich machen, okay, ihr habt einen Bewegungsspielraum, einen Handlungsspielraum, oder? Ihr müsst euch nicht an alles halten.
Ich sage, Leute, ihr sollt sich selbst organisieren. Das, was man tun kann. Organisieren sich und kämpfen für ihre Rechte. Wenn ihr dort bleibt, ohne was zu sagen, dann keine hören sie nicht. Ne? Ich gebe ihm einen Weg, was zu machen, ja, sich aufstehen, kämpfen. Und ja, das mache ich und ich finde, dass meisten haben mich verstanden, meisten sind unterwegs, meisten finden sich an verschiedenen Gruppen hier in Deutschland, verschiedene antirassistische Gruppen, wenn sie mich anrufen, denken sie, ja Bruno, ja sehr gut, es ist gut, alles in Heim, diese Isolation zu bleiben, als Leute draußen zu treffen. Ne?
Ja, gut, dann hören wir mal eine Musik, oder Tim? Vielen Dank. Gleich kommen wir wieder zurück.
Bitte.
Nina Simone mit Ain't Got Nothing, I Got Life.
Ain't got no home, ain't got no shoes. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith.
ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind.
Antirassistische Politik und Flüchtlingsproteste, so heißt unsere heutige Sendung Aranka Radio. Wir haben heute zu Gast auch Christian. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist in der Intersol, der Gruppe Feld für eine linke Strömung, internationale Solidarität, so heißt eure Arbeitsgruppe. Und ihr habt als Schwerpunktthema gerade antirassistische Politik. Und wir wollen jetzt in der nächsten Runde nochmal darüber sprechen, was hat sich verändert an Flüchtlingsprotesten und antirassistischer Politik in den letzten Jahren. Du bist schon lange aktiv. Wie bist du dazugekommen? Was hast du so durchlebt in den letzten Jahren?
Ich habe mich 1999 in Bremen einer Gruppe angeschlossen, die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migranten heißt. Die gibt es heute noch. Das ist ein bundesweites Netzwerk aus Flüchtlingsgruppen. Vom Anspruch her ist das eine Selbstorganisation von Flüchtlingen, aber es gibt natürlich auch deutsche Unterstützerinnen und Unterstützer. Und in der Zeit hat sich das gerade gegründet. Das war eine Zeit, in der es sehr viele Abschiebungen gegeben hat, mehr als heute. Und der Kampf gegen Abschiebungen, der stand damals auch noch viel stärker im Vordergrund, als es heute der Fall ist. Die ganzen Forderungen, die jetzt auch sehr stark artikuliert werden von den Flüchtlingen, die Abschaffung der Sachleistungen, die Residenzpflicht, der Lagerzwang, Arbeitsverbote, diese Dinge, das gab es damals natürlich auch, den Wunsch dagegen anzugehen. Aber die Zahl der Abschiebungen auch direkt zurück in die Heimatländer, es gab damals noch keine Rückschiebung innerhalb Europas durch Dublin II, wie das heute der Fall ist, das war damals also mit Abstand das drängendste Anliegen. Und wir haben damals versucht, Leuten, die unmittelbar von Abschiebung bedroht waren, zu helfen, aber auch Länderkampagnen anzuschieben und einen Abschiebestopp für bestimmte Herkunftsländer zu erwirken. Und das Problem, das wir damals hatten, war, dass die Flüchtlinge sich in aller Regel sozusagen national organisiert haben. Also wenn es um die Abschiebung von Kurdinnen und Kurden ging, dann hat der kurdische Verein sie natürlich supportet und wir haben versucht, mit denen zusammen Aktionen auf die Beine zu stellen. Wenn es um Iranerinnen und Iraner ging, dann waren das iranische Exilorganisationen oder Exilparteien und das konnte man so durch alle Staaten, aus denen damals viele Menschen gekommen sind, durchdeklinieren. Und das hat leidlich funktioniert, aber es gab natürlich immer das Bemühen, da eine breitere Organisierung herbeizuführen, die jetzt nicht immer nur sozusagen den nationalen Horizont hat. Und das ist ein großer Unterschied zu heute. Also diese Bewegung, die wir da in den letzten Jahren, vor allem seit März vergangenen Jahres beobachten können, die ist ja weitgehend deethnisiert. Da gibt es diese Fraktionierung in der Form nicht mehr so. Und wenn, dann sind sie vor allem unter der Oberfläche. Aber dass man sich sozusagen explizit anhand der eigenen Herkunftsregion organisiert hat, das war damals der Fall. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so.
Da hast du schon gleich einen Unterschied quasi genannt, was ihr ausgemacht habt zwischen dem, was einfach die neue Dimension ist, der Flüchtlingsproteste seit letztem Jahr. Was hat sich noch verändert? Beziehungsweise, ich gehe noch mal eine Frage zurück. Was war eigentlich, der Bruno hat ja in der letzten Einheit ganz schön geschildert, wie das auch begonnen hat mit der Selbstorganisierung, dass der Flüchtlingsmarsch begonnen hat im letzten Jahr. In Würzburg hat er seinen Ausgangspunkt gehabt. Was war so der Auslöser oder was war Anlass, dass plötzlich sich Menschen in einem Lager so, du sagst dann ja auch, unabhängig der Herkunft zusammen organisiert haben? War das damals, dass sich jemand umgebracht hat oder war das auch, kam dazu auch eine gewisse politische Stimmung, eine Stimmung in diesem Heim? Was war der Grund dafür, dass es letztes Jahr passiert ist und nicht vor 10 Jahren?
Also eine Selbstorganisierung in den Heimen, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die gibt es ja nicht erst seit 2012, sondern eigentlich schon seit 1994. Und es hat natürlich auch immer Versuche gegeben, da eine kollektive Organisierung und Proteste auf die Beine zu stellen. Das hat auch immer wieder funktioniert. Was nicht geklappt hat, war, dass es über punktuelle lokale und regionale Aktionen hinausging. Die haben sich teilweise sehr, sehr weit verstetigt. Also zum Beispiel in Städten wie Jena oder in Möhlau in Sachsen-Anhalt, da gab es schon jahrelang kontinuierliche Proteste, aber eben nie in der Gleichzeitigkeit wie seit dem vergangenen Jahr. Und worauf das jetzt zurückzuführen ist, das ist schwierig, das weiß wahrscheinlich niemand so genau, aber eine mögliche Erklärung ist, dass es eine Initialzündung gegeben hat. Der Suizid, von dem Bruno vorhin gesprochen hat in Würzburg, das war leider nicht der erste, es hat sehr viele Suizide dieser Art schon gegeben, aber die haben nie sozusagen eine solche Dynamik dann angeschoben in der Folge. Es waren ja vor allem junge Iranerinnen und Iraner, die damals in Würzburg diesen Protestzyklus angefangen haben. Viele von denen sind relativ kurz erst in Deutschland gewesen und kamen aus der grünen Bewegung nach der Protestaktion gegen die Wahlen von Ahmadinejad im Jahr 2009. Die haben sich dort politisiert und radikalisiert und sind sozusagen mit der frischen politischen Erfahrung von dort hierher gekommen und haben so ein bisschen dann, glaube ich, an ihre politische Biografie und Dynamik dann angeknüpft. Und das ist offenbar auf eine Stimmung gestoßen, auch nicht nur in ihrem eigenen Heim, sondern in ganz Deutschland, die dann dazu geführt hat, dass ganz viele gesagt haben, wir machen das auch nicht länger mit, wir protestieren jetzt auch. Und dann ist diese Parallelität entstanden, die dann diesen Zyklus eigentlich ausgemacht hat, dass es an so vielen Orten in Deutschland Proteste gibt, wie es das vorher noch nie zur selben Zeit gegeben hat.
Mhm. Und es ist einfach dadurch, dass es so viele an unterschiedlichen Orten gab und auch in der Dimension, in der Größe ja sich auch was verändert hatte mit dem Marsch, einfach die Sichtbarkeit auch eine andere geworden ist. Ich weiß, dass damals ja ganz viel berichtet wurde in den Zeitungen auch über den Marsch selber ab einem gewissen Punkt. Und das wäre auch eine unserer Fragen. Wie ist da eure Perspektive drauf, eure Einschätzung? Kommen die Forderungen in der Öffentlichkeit immer noch vor? Hat das die Bewegung einen großen Schritt vorangebracht? Und wenn ja, woran macht man das fest?
Ja, das hat die Bewegung auf jeden Fall einen großen Schritt vorangebracht und die Forderungen sind ja in der Öffentlichkeit vorgekommen. Es gab da ja ganz, ganz erstaunliche Resonanzen auch in der Mainstream-Öffentlichkeit, also dass Flüchtlingsproteste in der Tagesschau aufgetaucht sind, das hat es bis zum letzten Jahr noch nie gegeben, dass die Innenpolitiker der Bundestagsfraktion Delegierte der protestierenden Flüchtlinge eingeladen haben zu einem langen Gespräch, bei dem leider nichts rausgekommen ist, aber sozusagen alleine schon, dass sie nicht mehr drum rumgekommen sind, sich darauf zu beziehen, das war schon ein bemerkenswertes Ereignis und auch ein Zeichen dafür, dass dieser ganze Bereich der Politik, der sich lange so ein bisschen im Schatten von linksradikalen Supportern und marginalisierten Flüchtlingen in den Heimen abgespielt hat, dass der schon sehr viel weiter in das Licht der Öffentlichkeit gerückt worden ist durch die Aktionen seit dem vergangenen Frühjahr eigentlich, also dem Frühjahr 2012. Und dahinter wird man nicht ohne weiteres wieder zurückfallen können. Was das jetzt konkret gebracht hat, ist nochmal eine andere Frage. Viele Forderungen, die die Flüchtlingsbewegung seit den 90ern erhoben hat, die sind ja bereits vor dem Beginn dieses Protestzykluses ein Stück weit erfüllt worden. Also zum Beispiel die Angleichung der Sozialleistungssätze. Da hat es ja im vergangenen Jahr im Sommer das Gerichtsurteil gegeben, das in der Form auch nicht so gefällt worden wäre, wenn es nicht lange Jahre Protestaktionen schon gegeben hätte, die darauf hingewirkt haben. Die Residenzpflicht ist in sehr vielen Bundesländern aufgeweicht worden. Sie ist bundesweit immer noch in Kraft, aber sozusagen diese strikte Landkreisbegrenzung, die gibt es in der Form nur noch in 2 bis 3 Bundesländern. Auch das ist natürlich auf die jahrelange Widerstandsarbeit der Flüchtlingsszene zurückzuführen. Und vieles von dem, was dann noch da war, also sozusagen als es im März 2012 losging, da ist der Stand eigentlich seitdem nicht groß anders geworden. Er hat sich relativ wenig verbessert. Ob das so bleibt, das wird sich zeigen. Und das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie dieser Kampfzyklus jetzt weitergeht und wie vielleicht auch im Zusammenspiel mit der Bundestagswahl es den Flüchtlingen da gelingt, ihre Forderungen auf der Agenda zu halten.
Und was hat das vielleicht auch nach innen noch verändert? Verändert das auch bei den Geflüchteten, bei denen, die sich selbst organisiert haben und denen, die diese Menschen unterstützen, beziehungsweise mit ihnen zusammen als antirassistische Bewegung kämpfen? Was hat das so nach innen verändert? Man hat sich ja erstmal kennengelernt, wahrscheinlich nochmal intensiver.
Ja, also da sind natürlich neue Netzwerke entstanden. Es gab ja sozusagen bis vor 2012 auch schon in langen Jahren gewachsene Strukturen von Unterstützerinnen und Unterstützern, sei es jetzt im Kein Mensch ist illegal, im Welcome to Europe-Umfeld oder auf lokaler und regionaler Ebene. Die haben sich wahrscheinlich intensiviert, die haben nochmal einen Schub bekommen. Da sind auch viele neue Leute dazu gestoßen, die gesagt haben, das Thema interessiert uns jetzt, das war uns vorher alles gar nicht so klar, wir wollen da jetzt auch anknüpfen. Dann haben sich sicherlich auch neue Gruppen gebildet, die jenseits der bestehenden Strukturen angefangen haben, diese Proteste vor Ort zu supporten. Und die sind ja alle noch da. Die Frage ist nur, wie man das jetzt sozusagen zusammenführen kann und vermeiden kann, dass wenn die Intensität der Proteste jetzt in der nächsten Zeit möglicherweise abebben sollte, dass dann diese ganzen Netzwerke, die sich da angefangen haben zu bilden, dass die in irgendeiner Weise auch in Zukunft Bestand haben können.
Ja, ja. Klar, das wird die Zukunft noch entscheiden, wie man da weiterarbeitet, beziehungsweise was sich daraus ergibt. Du hattest auch eine Frage gerade, habe ich?
Nö.
Gut, dann kommen wir einfach nochmal zur Musik und erstmal vielen Dank dafür und gleich sprechen wir beide nochmal zusammen.
Genau, jetzt wird es musikalisch ein bisschen experimenteller, möchte man sagen. The 49 Americans mit dem Song Beat Up Russians, auch ein Song gegen Nationalismus.
I love America, I love America, I love America, just as much as any other place in the world. Patriotism, oversized goats, it doesn't really matter who's a secretarist. Nobody wants to get hit, and nobody should. And me, I don't wanna beat up any Russians. Aeroplanes flying on money, say bye-bye to ideology. I'd love to greet the babies, you should say da-da. Say mother country and God, and say pride, boys. And me,
beat up any Russians. Russians.
Immer noch auf Radio Aranka, heute zum Thema antirassistische Politik und Flüchtlingsproteste. Zu Gast sind Christian und Bruno. Und ja, wir haben gerade schon sozusagen sowohl über die Situation in Flüchtlingslagern was gehört, als auch über die Proteste, über die Forderungen, über den aktuellen Status quo. Jetzt werfen wir den Blick ein bisschen auf die Zukunft, gucken nach vorne. Und Bruno, es gab ja jetzt schon dieses Frühjahr eine große Demonstration zu 20 Jahre Abschaffung des Asylrechts. Es gab große Demos vom O-Platz, vom Oranienplatz hier in Berlin, wo das Flüchtlingscamp aus ist, zum Bundestag. Was ist da als nächstes geplant? Kannst du das sagen? Gibt es Pläne für größere Demonstrationen oder für andere Aktivitäten?
Bis jetzt, nee, gibt keine. Ja, wir haben eine. Wir planen eine Demo vor zwei Tagen vor Wahl, die Wahl.
Also am 20. September?
Genau. Aber es ist noch nicht konkret. Wir reden darüber. Morgen, wir haben eine Plenum. Dann reden wir noch konkrete Sachen darüber. Mhm. Sonst die Demonstrationen oder Aktionen macht jede, hier in Deutschland, ne? In jeder Ecke gibt es jeden Tag eine Demonstration. Sogar letztes Mal die. Wir haben das Lampedusa-Leute sind aufgestanden und dann hatten sie die Route blockiert, Straße blockiert. Ne? Sie sind aufgewacht und sie sind so nervös, so, was ist nicht. Sie haben eine Anfahrt der Straße blockiert. Und ich finde, jeden Tag gibt es eine Aktion, müssen wir nur, wie man das machen kann. Ja, stimmt, es gibt auch eine Aktion aus der Stadt. Sie wollen einen Marsch. Vom Asientestadt marschieren, vom Asientestadt bis Potsdam, denn nach Potsdam hier in Berlin. Aber wann genau ist noch nicht geplant.
Werden wir sicher noch rausfinden. Fußmarsch von Eisenhüttenstadt nach Potsdam, können sich gerne natürlich auch noch Leute anschließen. Frage an euch beide vielleicht: Ist es gut oder schlecht, dass es jeden Tag ganz viele verschiedene Aktionen gibt? Oder müsste es nicht vielleicht auch mehr gemeinsame Aktionen geben? Müsste es nicht mehr Diskussionen zwischen den verschiedenen sozusagen Protesten in verschiedenen Orten, verschiedenen Gruppen geben? Was denkt ihr? Bruno, Christian, wer will dazu antworten?
Ja, ich denke, verschiedene Demos machen, finde ich auch nicht gut. Verschiedene Demos nicht gut organisiert ist, nicht geplant ist, eine spontane Demo, da finde ich auch nicht gut. Wir müssen aufpassen, Leute auch nicht immer zu nerven, die uns unterstützen auch. Ich habe gerade genannt, die Blockade war ich nicht dafür. Weil ich denke, ne, es gibt auch Leute, die uns unterstützen, aber wenn wir ihn nerven, dann würden sie gegen uns. Die Demo muss das alles anmelden worden, das planen, nicht verschiedene Demo und Leute zu nerven. Da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Also in erster Linie müssen die Flüchtlinge natürlich selber gucken, wie und wo sie protestieren und in welcher Form. Aber das Problem, das auftritt, ist natürlich, dass es gerade eine unüberschaubare Zahl an Protesten an allen Ecken und Enden in Deutschland gibt und dass selbst die Unterstützerszene da oft gar nicht hinterherkommt, sagen vor Ort die Aktionen zu supporten. Und es ganz schwierig ist, das bundesweit in irgendeiner Weise zu kanalisieren oder zu bündeln. Wozu das führen kann, das hat man vor einigen Wochen in München gesehen. Da gab es eine ganz, ganz spektakuläre Aktion von ungefähr 50 Flüchtlingen, die in einen Durststreik getreten sind. Und weil das aber nur sehr, ich sag mal, unzureichend mit den Strukturen in anderen Regionen abgestimmt war, gab es da wenig Bezugnahme drauf und auch wenig Solidarität. Die Polizei ist am Ende gekommen und hat die alle abgeräumt. Das war ziemlich dramatisch. Und es gab da eigentlich kaum eine Reaktion oder eine Solidaritätsbekundung in anderen Orten da drauf. Und je stärker sich diese Vereinzelung fortsetzt, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, das irgendwie zu kanalisieren oder zusammenzuführen.
Ich habe noch mal eine Frage zum, schließt da auch noch an, zum Verhältnis zwischen einerseits Flüchtlingsproteste, Flüchtlingsselbstorganisationen, auf der anderen Seite antirassistische Unterstützungsarbeit, antirassistische Politik. Gibt es da auch Konflikte, unterschiedliche Perspektiven, Interessen drin? Oder ist es einfach, übereinzukommen? Wie ist denn dein Blick darauf, Bruno?
Ja, ich glaube schon, weil ich denke, ne, diese Flüchtlingspolitische, zum Beispiel hier in Berlin, wie viele diese politische machen. Aber was mich ein bisschen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir haben ein Ziel, aber sie arbeiten verschiedene. Ne? Das heißt, habe ich das gemerkt in Berlin. Das gibt andere Gruppen, die sagen, nee, ich habe mit ihm nichts zu tun. Und es gibt diese kleinen Konflikte. Ohne Interesse würde es keinen Konflikt geben. Mhm. Aber welche Interesse weiß ich nicht, will ich darüber nicht reden. Und finde ich, das gut wäre, dass sie alle, Flüchtlinge und Schuster oder Antirassist-Gruppe, zusammenarbeiten können. Hier in Berlin manchmal gibt es 3 Demos parallel an Ziele. Warum nicht zusammen machen? Mhm. Das, ich will das nicht genau nennen, aber ich glaube, es gibt diese Probleme. Und welche Probleme, kann ich nicht sagen.
Und kann man da sagen, dass die Probleme, die in der radikalen Linken sozusagen durchaus ja auch existieren, dass auch jedes Wochenende eine Demo mit 200-300 Leuten stattfindet oder auch 2 oder 3, dass diese Zersplitterung sozusagen dann auch sich in sozusagen die Flüchtlingsprotestszene auch so reingetragen hat? Oder hat das vielleicht andere Gründe, die sozusagen nochmal unabhängig davon verlaufen? Christian, du hattest ja schon gesprochen, dass es sozusagen so eine Organisation nach Herkunft quasi oft gibt. Sind das auch Ursachen für Konflikte innerhalb von sozusagen Flüchtlingsprotesten? Oder du hattest ja auch gesagt, das wurde sozusagen weit oder wurde einigermaßen überwunden. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, also es ist, glaube ich, nicht so, dass es aus der radikalen Linken in die Flüchtlingsbewegung hineingetragen worden wäre. Also die Fraktionierung, die gab es dann natürlich von Anfang an ganz von alleine. Das ist jetzt keine Übertragung oder so. Aber stimmt, dass aus meiner Sicht diese ethnischen Trennlinien, dass die tatsächlich ein Stück weit überwunden waren zwischenzeitlich und dass sich das vielleicht wieder ein bisschen verstärkt hat. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass die Proteste in sich viel mehr geworden sind, dass da jetzt viel mehr Individuen und auch viel mehr Gruppen irgendwie dranhängen und es natürlich schwieriger ist, das jetzt in einer Organisation zu bündeln. Und zum anderen ist es ja auch so, dass es unterschiedliche Interessen gibt, weil der Status nicht immer derselbe ist. Es gibt langjährig Geduldete, bei denen klar ist, sie leben im Heim und ihr Asylverfahren ist abgelaufen und es geht denen vor allem darum, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Dann gibt es Leute, die sogenannte Dublin-Fälle sind, die in Deutschland gar keinen Asylantrag stellen dürfen, die demonstrieren für was völlig anderes, nämlich dafür überhaupt, ins Verfahren reingelassen zu werden. Und es gibt Leute, die sich der Bewegung sozusagen noch zugehörig fühlen und sozusagen auch weiter Widerstand leisten, obwohl sie bereits einen Stempel bekommen haben, also in irgendeiner Weise Schutz und Bleiberecht, und sozusagen andere, die sagen, Leute, deren Aufenthalt legalisiert und verfestigt ist, die gehören eigentlich gar nicht mehr dazu, die können gar nicht mehr mitprotestieren, weil sie gar nicht betroffen sind, die wollen wir nicht dabei haben. Also die Konfliktlinien und die Fraktionierung, die sind nach wie vor ganz vielfältig und das ist auch nicht unproblematisch.
Also auch die Szene der Flüchtlingsaktivisten ist ausdifferenziert. Spiegelt sich das auch wieder in der Antirassismusbewegung? Gibt es da auch ähnlich unterschiedliche Ansatzpunkte, Interessen, Projekte, Aktivitäten? Und hat sich das in den letzten Jahren verändert?
Wenn wir über Konflikt reden, ne, wir müssen ein bisschen aufpassen. In dieser Selbstorganisation, ich meine Flüchtlinge, gibt auch Konflikte mitten. Ne? Und Konflikt, wir müssen die Konflikte gut nennen. Ja, Unterstützer oder die Antirassist-Gruppe hier in Deutschland, Ich glaube, Christian ist sehr gut dazu am Antworten, aber kann ich auch nur für Konflikte von Flüchtlingen sagen. Wir auch, die Selbstorganisationsgruppen, Flüchtlinge als Selbstorganisationsgruppen auch, haben wir interne Konflikte. Konflikte, es gibt irgendwo Konflikte, ne? Guck mal, zum Beispiel, Voice intern, es gibt Konflikte, FIP, es gibt Konflikte und ja, Konflikte gibt es irgendwo. Hm.
Also auf Seiten der Unterstützerszene ist es natürlich so, dass es Gruppen gibt, die verschiedene Ansätze verfolgen. Also in den letzten Jahren vor allem haben sich ja viele Initiativen und Netzwerke gebildet, die sagen, dass das Grenzregime, das findet nur noch zum Teil in Deutschland statt, zu einem viel größeren Teil mittlerweile aber außerhalb Deutschlands, an den EU-Außengrenzen oder jenseits davon. Da müssen wir hingehen, die sozusagen den Fokus nach weit außerhalb legen und damit natürlich auch ein bisschen Ressourcen, die früher sich sozusagen auf die Kämpfe innerhalb Deutschlands konzentriert haben, abziehen, wenn man so will, also sowohl was Aufmerksamkeit angeht, als auch was vielleicht die Fähigkeit zur materiellen Unterstützung und zum Engagement angeht. Da würde ich aber noch nicht von Konflikten, sondern eher von verschiedenen Ansätzen reden. Und dann gibt es aber natürlich auch noch unterschiedliche politische Ansätze, jetzt beispielsweise in der Frage, welche Rolle eigentlich Unterstützer da spielen dürfen und welche nicht. Da sind sich natürlich auch nicht alle einig. Und da würde ich dann schon eher sagen, dass es politische Differenzen vielleicht gibt an der einen oder anderen Stelle. Mhm.
Und das ist jetzt so angeklungen, dass du gesagt hast, es gibt sozusagen Ressourcenprobleme, es gibt zu wenig Unterstützung sozusagen oder zu wenig Leute, die tatsächlich auch bereit sind. Bruno, du hast ja zum Beispiel auch angesprochen, dass während der Flüchtlingsmarsch hier ankam und du, oder während der marschiert ist, hast du eigentlich sozusagen mit das Camp aufgebaut, ne, am Oranienplatz. Ist es so, dass es eigentlich sozusagen an Leuten mangelt, die das unterstützen?
Ja, erste Plenum, Strafbaum, waren viele Unterstützer hier in Berlin gekommen sind, ungefähr 60 Personen. Und so weiter, Plenum waren mehr als 60 Personen. Wir haben viel Unterstützung bekommen. Und die alle selten, ne, sind die Unterstützer uns gebracht. Wir haben das alle. Kleider, Medizin versorgen und so haben wir vom Unterstützer bekommen. Alle Geld und Spende, ne, wir haben ne, viele Unterstützung bekommen. Ja.
Das ist schon viel, aber es reicht nicht, kann man vielleicht sagen.
Ja, war gut, reicht nicht, stimmt, aber ja, ich bedanke mich schon, die Unterstützer uns in Oranienplatz oder Arenenplatz unterstützen haben. Ich bedanke mich sehr. Ohne sie können wir auch nicht nur so weitermachen. Und ja, war gut, uns unterstützen. Ja, kann ich nicht sagen, das reicht nicht, aber sie haben getan, was sie könnten.
Das ist ein Punkt, ein wichtiger, Christian, in einem Satz, was muss noch passieren, damit es in einem Jahr besser aussieht als jetzt, damit Teil der Forderungen erfüllt werden, ist natürlich eine ziemlich globale Frage, aber hast du einen Punkt dazu?
Ich glaube, ich würde nicht sagen, was noch passieren muss, sondern höchstens, was wieder passieren muss. Ich glaube, dass es im letzten Jahr eine Richtung genommen hat, die Bewegung, die sehr erfolgversprechend war und die auch sehr hoffnungsfroh war. Und wenn man den Weg, der da im vergangenen Jahr gegangen worden ist, wenn man auf den wieder zurückkommen könnte und diese Fraktionierung, über die ich auch jetzt schon ein bisschen gesprochen habe, wenn man davon wieder ein bisschen runterkäme, da wäre, glaube ich, schon viel gewonnen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Genau, und wir haben gehört, es werden auch noch Menschen gesucht, die mitmachen, mitkämpfen, auf dem O-Platz kommen und an viele andere Orte.
Genau, wir haben
auch
gehört.
Und auch in Halle sich vielleicht mit einbinden lassen in Aktivitäten.
In Halle oder in Eisenhüttenstadt oder in Potsdam oder in den ganzen kleinen Orten. Das ist ja auch das, was angeklungen ist. Geht ruhig mal in die Flüchtlingsheime, in die Unterkünfte und sagt Hallo. Und genau, dann sind wir schon bei der Verabschiedung. Das war Radio Aranka zum Thema antirassistische Politik und Flüchtlingsproteste. Zu Gast waren heute Christian und Bruno. Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Und ja, vielen Dank auch an Tim an der Technik. Wir waren Berit und Christian. Und möchten euch nochmal auffordern, genau, bringt euch ein, engagiert euch. Ihr könnt auch bei der Bewegungsstiftung Bruno als Bewegungsarbeiter unterstützen. Und genau, guckt euch um, was passiert. Tschüss.
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 Tschüss.